Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. So beginnt Kafkas Der Prozess und damit hält die große Verunsicherung Einzug ins verbleibende Leben des Josef K. US-Regisseur Orson Welles hat seiner Verfilmung dieses Klassikers die Kafka-Erzählung Vor dem Gesetz als Prolog vorangestellt und sich dann für die Handlung ganz eigene und eigenartige Räume ausgedacht und ausgesucht. 1962 ist diese Verfilmung rausgekommen, echt mit Star-Power. Romy Schneider als lüstern listige Leni, das ist die mit den Schwimmhäuten. Jeanne Moreau als zweifelhaftes Fräulein Bürstner. Und der fragile Anthony Perkins brilliert in der Hauptrolle. Es ist ein Film, den wir uns noch mal genauer anschauen wollen. Und zwar gemeinsam mit dem Filmhistoriker Rainer Rother, dem Direktor der Deutschen Kinemathek. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wenn Sie diesen Film jemandem beschreiben möchten, der ihn noch nie gesehen hat, wie würde das klingen, bündig, in einem Satz?
Sicher ein Film, der visuelle Erfahrungen bereithält, die man nicht erwartet, wenn man an Kafka denkt. Überwältigende Bildsprache und insofern auf jeden Fall lohnend.
Die Bildsprache, Sie sprechen sie an, die ist, ich weiß nicht genau, expressionistisch, kippend ins Surrealistische. Also wir sehen riesige Türen, endlose Fluchten, schiefe Winkel und Linien. Was ist das für Sie, eine gelungene Adaption des Romans oder macht Orson Welles hier sein eigenes Orson Welles-Ding?
Ich glaube, er macht sein eigenes Orson Welles-Ding unter Verwendung von Kafka. Das mit dieser Architektur, dieses Überwältigen, es gibt immer einen Überschuss. Das ist ja für Orson Welles durchaus typisch seit seinem wahnsinnigen Beginn mit Citizen Kane. Aber er ist natürlich jemand, der auch visuell denkt. Und das ist für einen so sperrigen, geheimnisvollen Roman wie Der Prozess von Kafka eigentlich etwas, was man nicht erwartet. Wenn man an andere Verfilmungen denkt, also Maximilian Schell oder Straub-Ige, dann sieht man, dass das Karge, das oft in Kafka, in diesen Settings da ist, das hat Welles überhaupt nicht interessiert. Ihm war an einer einem überwältigenden, dem Josef K. begegnet, gelegen und er wollte es auch als tektonische Überwältigung zeigen.
Und das ist es durchaus und wirklich das Gegenteil von karg, also nichts daran ist sparsam. Auch Orson Welles ist nicht sparsam mit sich, der hat das Drehbuch geschrieben, Regie geführt, dann spielt er auch noch den Rechtsanwalt Hustler, bei dem man auch nicht so genau weiß. Er soll mal gesagt haben, diese Verfilmung, das sei sein bester Film. Was macht das zu einem typischen Orson Welles Film vielleicht zum Besten?
Also einmal schon der Anfang. Es ist ja sehr ungewöhnlich, dass diese Parabel vor dem Gesetz am Anfang des Films steht und dann gesagt wird, okay, das ist jetzt das, was Sie sehen werden, ein Traum, ein Albtraum. Aber dass Orson Welles ein Erzähler ist und in seinen Filmen auch immer wieder erzählt, bis hin zu F for Fake, der ja eine wunderbare Reise durch die Möglichkeiten mit dem Schnitt Fakes herzustellen im Schnittstudio, spielt. Das, allein diese Perspektive macht es schon zu einem Orson Welles-Film.
Das setzt sich auch fort bis in den Abspann, den Orson Welles spricht, also wo er die Besetzung und seine eigenen Funktionen mündlich sozusagen übergibt, fand ich auch ungesehen oder ungehört für mich bisher. Lassen Sie uns bitte noch auf den Josef K. gucken, gespielt von Anthony Perkins. Der leiht diesem Mann, der auf der Suche nach Recht, nach Anerkennung oder wenigstens dem Grund für die Verhaftung ist, dem leiht er seinen schmalen Körper und changiert so zwischen aufbrausend, mal ist aber auch besessen von Angst. Eine geniale Besetzung, oder?
Ja, genial. Und vor allem, ich meine, man hat zwar Psycho noch im Psycho von Hitchcock, haben die Zuschauer wahrscheinlich natürlich noch im Hinterkopf. Und er ist aktiver als Josef K., er ist sozusagen aufmüpfiger als Josef K. Im Roman und zugleich ist er jemand, der schuldiger ist, insofern, als er mit allen Frauen, die da überhaupt verfügbar sind, versucht anzubändeln.
Ja, wobei, lassen Sie uns dann da nochmal dezidierter drauf gucken. Also die Männer im Film, würde ich sagen, sind durchweg bedrohlich bis unberechenbar. Und die Frauen, die sind samt und sonders nicht zwischen Heilig und Hure, sondern entschieden auf der Hurenseite. Was sagt Ihnen denn beispielsweise Romy Schneider als promiske Anwaltsgehilfin Leni? also die mit diesen bemerkenswerten Schwimmhäuten zwischen den Fingern. Es ist ja nicht so, dass Josef K. sich besonders an die ranrobben muss. Die werfen sich ihm alle ja mehr oder weniger an den Hals.
Ja, das ist eine Abweichung von Kafka, muss man sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so nur die Huren sind. Also die Frauenfiguren in den Filmen von Orson Welles sind ja im Gegensatz zu den Männern eher die, die nicht schuldig sind, die nicht das Gewaltmonopol sozusagen darstellen. Vielleicht ist es auch eine Flucht in genau dieses Bild, um diese Diskrepanz zwischen dem Patriarchalen und den Frauenfiguren herauszukitzeln.
Ja, die sind nicht schuldig oder vielleicht auch nicht handlungsanleitend, aber kochen doch durchweg alle ihr eigenes Süppchen auf diesem Rechtsstreit.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Jetzt setzt Wells ans Ende der Handlung eine Explosion in so einer Grube, in so einer Art Steinbruch. Im Roman wird K. von zwei Herren, wie es heißt, erdolcht. Das Messer wird zweimal in seinem Herzen gedreht und die letzten Worte sind dann, also als Gedanke von ihm, wie ein Hund. Und dann einordnend, es war, als sollte die Scham ihn überleben. Welchen Reim machen Sie sich auf das veränderte Ende im Film?
Also es ist ja damals auch oft gesagt worden, dass diese Explosion, mit der K. dann umkommt, er fordert ja, ihr müsst es selber tun, ihr müsst mich töten, ich töte mich nicht selbst, dass das eine Anspielung auf die Atombombe ist. Nun ist es nicht so explizit mit dem Pilz, aber es ist natürlich etwas, was in seiner Abweichung absolut bemerkt wurde. Es ist das Verschieben, glaube ich, vom Hinnehmen, das bei Josef K. in der Prozess von Kafka ja eher eine Rolle spielt, als dieses Spiel mit dem Aufbegehren, das gegen eine übermächtige Umwelt dann doch nicht ankommt und dann fordert, dann macht es wenigstens selber.
Jetzt muss ich Sie zum Schluss noch fragen, Herr Rother, nachdem wir über die Optik und den Inhalt, die Handlung gesprochen haben, nochmal zusammengefasst, worum geht es in der Verfilmung?
Ja, es geht um einen Unschuldigen oder vermeintlich Unschuldigen, das bleibt ja unklar, der von einem übermächtigen Apparat angeklagt wird und versucht, gegen diesen Apparat in irgendeiner Form wenigstens Argumente vorbringen zu können und scheitert.
Das sagt Rainer Rother, er ist der Direktor der Deutschen Kinemathek. Mit ihm konnte ich sprechen über Orson Welles' Filmklassiker Der Prozess nach dem gleichnamigen Roman von Franz Kafka. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke Ihnen.
Und wenn Sie diesen Film jetzt unbedingt sehen wollen, Sie finden ihn derzeit im Angebot unterschiedlicher Streamingdienste, auch in gut sortierten Videotheken wie dem Videodrom in Berlin-Kreuzberg oder der Filmgalerie 451 in Berlin-Mitte. Wenn Sie Franz Kafka lieber nur hören wollen, dann hören Sie doch unsere Lesung von Franz Kafkas Der Prozess, gelesen vom Schauspieler Peter Matic, immer montags bis freitags um 13:30 und abends um 10:30 bei uns im Programm. Und damit nicht genug der Hinweise, jetzt kommt aber hier der letzte versprochen, wie der Prozess im Theater aussehen könnte, das können Sie bitte ab dem 21. September im Gorki-Theater überprüfen. Dann kommt nämlich die Premiere raus nach Kafkas Prozess in der Regie von Oliver Friljitsch.